Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-dini fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 17. Januar 2022, gleich dem 27. Day 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die wichtigsten Ereignisse in Israel im Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran weist US-Frist für Wiener Gespräche als erfunden zurück. US-Diplomat: Washington will durch Präsenz in Atanf Verbindung zwischen Damaskus und Teheran unterbrechen. Israel praktiziert langsames Töten von palästinensischen Gefangenen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran weist US-Frist für Wiener Gespräche als erfunden zurück. Während sich die verbleibenden Mitglieder des Atomabkommens mit Iran darauf vorbereiten, die Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt fortzusetzen, um das Abkommen wiederzubeleben, hat Teheran Washingtons Versuche zurückgewiesen, eine Frist festzulegen, damit die Wiener Verhandlungen Früchte tragen und es als frei erfunden bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz am Montag in Teheran sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Radibzadeh, die USA sollten sich besser auf ihren Plan A konzentrieren, anstatt Iran mit einem Plan B zu drohen. Tage zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken gesagt, es seien nur noch wenige Wochen übrig, um das Abkommen von 2015 zu retten, der offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bezeichnet wird. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit. Denn Iran nähert sich immer mehr dem Punkt, an dem es in sehr, sehr kurzer Zeit genügend spaltbares Material für eine Atomwaffe produzieren könnte, behauptete Blinken. Er fügte hinzu, dass die USA andere Schritte und andere Optionen mit Verbündeten, darunter in Europa und im Nahen Osten, prüfen, was oft als militärische Bedrohung angesehen wird. Als Antwort sagte Radibzadeh, ein Plan B sei für kein Land attraktiv. Blinken weiß besser als jeder andere, dass jedes Land einen B-Plan für sich hat und dass Irans Plan B für sie möglicherweise nicht sehr attraktiv ist. Sie müssen alle Anstrengungen unternehmen, um zu zeigen, dass sie den notwendigen Willen und die Fähigkeit für den Plan A haben, bemerkte er. Am Freitagabend wurde die 8. Gesprächsrunde unterbrochen, damit die Diplomaten zu Beratungen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückkehren. Die Arbeitsgruppen zur Aufhebung der Sanktionen und zur Umsetzung eines möglichen Abkommens arbeiteten jedoch am Sonntag weiter an Textentwürfen. Radibzadeh sagte, dass die Verhandlungsführer zu den meisten Ideen Einigungen erzielt haben, die derzeit schriftlich umgesetzt werden. Was bleibe, erklärte Radibzadeh, seien Schlüsselfragen, die konkrete politische Entscheidungen erforderten. Washington muss seine Entscheidungen zu den verbleibenden Fragen bekannt geben, erklärte er. Er forderte die Vereinigten Staaten zudem auf, ihr Mobbing zu beenden und stattdessen ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. US-Diplomat. Washington will durch Präsenz in Natanz Verbindung zwischen Damaskus und Teheran unterbrechen. Laut dem früheren US-Sonderbeauftragten für Syrien, James Jeffrey, beabsichtigen die USA, durch ihre Militärpräsenz auf der Basis in Natanz im Süden Syriens die Hauptroute zwischen Teheran und Damaskus zu unterbrechen. Der frühere Syrien-Gesandte James Jeffrey hat vor kurzem enthüllt, dass das Ziel der USA bei ihrer Militärpräsenz im Ausland darin besteht, die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu fördern und die US-Außenpolitik durch die Präsenz auf dem Territorium anderer Länder voranzubringen. Die USA wollen durch ihre Militärpräsenz auf der Basis in Natanz, die auf einer strategischen Route zwischen Teheran und Damaskus liegt, die Verbindung zwischen Teheran und Damaskus unterbrechen, um dadurch den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unter Druck zu setzen, sagte Jeffrey. Er bekräftigte, dass die USA keinem anderen Land erlauben, Truppen in einem Land zu stationieren, in dem bereits US-Truppen präsent sind. Genau das gleiche Prinzip werde in Syrien verfolgt und umgesetzt, so Jeffrey. Zuvor hatte der frühere US-Abgeordnete Ron Paul die Haltung Washingtons in Syrien kritisiert und gesagt, die Vereinigten Staaten behaupten, gegen den IS in Syrien zu kämpfen. Sie führen aber Militäroperationen in diesem Land durch, die genau im Einklang mit den Zielen der Terroristen stehen. Paul enthüllte weiter, dass die USA mit der Unterstützung der syrischen Regierung durch Iran unzufrieden sind, weshalb sie mehrere Stützpunkte in Syrien besetzt haben. Terroristische Gruppen begannen 2011 mit der Unterstützung der Türkei, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten eine massiven Offensive gegen Syrien, um die Machtverhältnisse in der Region zugunsten des zionistischen israelischen Regimes zu verändern. Israel praktiziert langsames Töten von palästinensischen Gefangenen. Palästinensische Gefangenenvertretungen sagen, dass sich der Gesundheitszustand von Nasser Abu Hamid, einem Krebspatienten, der im israelischen Gefängnis festgehalten wird und vor 12 Tagen ins Koma gefallen ist, ernsthaft verschlechtert hat. Die Palästinensische Kommission für Angelegenheiten von Häftlingen und ehemaligen Gefangenen teilte am Sonntag mit, dass Abu Hamid immer noch im Koma liege und im israelischen Krankenhaus Barzilai an ein Beatmungsgerät angeschlossen sei. Abu Hamid, 49, aus dem Flüchtlingslager Amari in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland, fiel vor 12 Tagen ins Koma, nachdem er infolge einer bakteriellen Kontamination eine schwere Lungenentzündung erlitten hatte. Die Gruppen, die sich für die Rechte der Gefangenen einsetzen, sagen, dass sich der Gesundheitszustand von Abu Hamid jetzt rapide verschlechtert und ein sehr kritisches und gefährliches Stadium erreicht hat. Nach einer absichtlichen Verzögerung durch die israelischen Behörden hatte er erst kürzlich mit der Chemotherapie begonnen. Er war in den vergangenen Monaten auch vorsätzlicher ärztlicher Vernachlässigung ausgesetzt. Palästinenser haben in den letzten Tagen mehrere Kundgebungen im besetzten Westjordanland organisiert und internationale Menschenrechtsgruppen aufgefordert, einzugreifen, um Abu Hamid zu befreien. Palästinensische Aktivisten sagen, Israel praktiziere langsames Töten von palästinensischen Gefangenen durch medizinische Nachlässigkeit. Tausende Palästinenser werden in israelischen Gefängnissen festgehalten. Menschenrechtsorganisationen sagen, dass Israel alle Rechte und Freiheiten verletzt, die Gefangenen durch die Genfer Konvention gewährt werden. Die israelischen Gefängnisbehörden halten palästinensische Gefangene unter erbärmlichen Bedingungen fest, denen es an angemessenen Hygienestandards mangelt. Palästinensische Insassen werden systematisch gefoltert, schikaniert und unterdrückt. Jemen startet Vergeltungsangriff auf tiefe Stellungen in den VAE. Die jemenitische Armee gab an, sie habe Drohnenangriffe tief in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, als Amtsträger der Emirate sagten, dass 3 Tanker mit Treibstoff in Abu Dhabi explodiert seien. Das jemenitische Militär hat wegen dem verheerenden Krieg, den die saudische Koalition gegen das Land führt, mehrmals Ziele im Saudi-Arabien angegriffen, doch Angriffe auf die VAE, die an der Seite Saudi-Arabiens kämpfen, waren selten. Die Polizei von Abu Dhabi sagte in einer Erklärung, die in der offiziellen Nachrichtenagentur der Emirate WAM veröffentlicht wurde, dass 3 Treibstofftanker in der Gegend von Musaffa explodiert seien, die südwestlich der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emiraten liegt und als Sonderwirtschaftszone mit zahlreichen Fabriken und Häfen ausgewiesen wurde. Unterdessen sagte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Sari, er werde innerhalb der nächsten Stunden eine Erklärung abgeben, um Einzelheiten einer Militäroperation gegen Ziele tief im Inneren der VAE bekannt zu geben. Am 3. Januar sagte Sari, jemenitische Marinetruppen und Kämpfer der Volkskomitees hätten es geschafft, ein unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fahrendes Schiff vor dem Hafen von Hodeida zu beschlagnahmen, da es militärische Ausrüstung transportierte und an feindseligen Handlungen beteiligt war. Hussein al-Azi, stellvertretender Außenminister in der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung, sagte später, das Schiff war weder mit Datteln noch mit Kinderspielzeug beladen. Es trug vielmehr Waffen, die für extremistische Gruppen bestimmt waren, die das Leben einfacher Bürger gefährden, betonte er. Saudi-Arabien begann mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und regionaler Verbündeter im März 2015 den Krieg gegen den Jemen, das tausende Jemeniten in den Tod getrieben und die Infrastruktur des Landes zerstört hat. Moskau kann schrittweise Invasion der Ukraine durch die NATO nicht tolerieren. Moskau kann die US-geführte NATO-Osterweiterung und die schrittweise Invasion der Ukraine nicht länger tolerieren, warnte ein hochrangiger russischer Amtsträger. Putin-Sprecher Dmitri Peskow sagte, wir haben den allmählichen Einmarsch der NATO in das ukrainische Territorium mit ihrer Infrastruktur, ihren Ausbildern, mit Lieferungen von Verteidigungs- und Offensivwaffen und der Ausbildung des ukrainischen Militärs etc. gesehen. Das brachte uns an die rote Linie, eine Situation, in der wir es nicht mehr ertragen konnten. Er sagte, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands habe es von amerikanischer Seite eine Garantie gegeben, dass die NATO niemals ihre militärische Ausrüstung oder ihre politische Infrastruktur nach Osten ausdehnen würde. Leider erfolgte seitdem das Gegenteil und die militärische Infrastruktur der NATO rückte immer näher an die Grenzen der Russischen Föderation heran, sagte er dem CNN und fügte hinzu, dass die jüngsten Aktionen des US-Militärs die nationale Sicherheit Russlands gefährdet hätten. Der Sprecher warnte davor, dass die NATO-Erweiterung auf die an Russland angrenzenden ehemaligen Sowjetstaaten eine echte Bedrohung sowohl für das Land als auch für die gesamte europäische Sicherheitsstruktur darstellt. Die NATO sei eine Waffe der Konfrontation, keine Friedenstaube, betonte Peskow und warnte, Russland sei bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, falls die NATO ihre Einsätze in der Ukraine fortsetze und Moskaus Bedenken missachte. Laut Peskow will der Kreml, dass die NATO die roten Linien Moskaus berücksichtigt, die darin bestehen, die Ukraine als Mitglied aufzunehmen, Offensivwaffen auf ukrainischem Boden zu stationieren und militärische Einrichtungen nahe der russischen Grenze zu bringen. Peskows Äußerungen erfolgten nach dem Treffen zwischen Vertretern Washingtons und Moskaus in Genf, nach denen die beiden Diplomaten von erheblichen Differenzen sprachen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 11 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Scheitern der US-russischen Gespräche in drei Rahmen. Unterhändler in Genf, NATO in Brüssel und OSZE in Wien war vorauszusehen. Washington hatte nichts anzubieten und hat dies auch künftig nicht vor. Das meint der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, und warnte im Interview vor dem heraufziehenden Krieg in Europa. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, die USA hätten so die US-Chefunterhändlerin Sherman unter anderem Abrüstungsgespräche angeboten, wenn Russland die gleichen Schritte unternehme. Russland Forderung nach Garantien für ein Ende der NATO-Osterweiterung wies sie aber erneut zurück. Also worüber sollte man verhandeln oder was ist dann dieses Gespräch für die russische Seite wert?
Für die russische Seite ist das gar nichts wert. Ich habe bereits den russischen Freunden geschrieben, dass der Westen weitere Verhandlungen auch, wo sie notwendig wären, nämlich im Bereich der Mittelstreckenwaffen, dass der Westen diese Verhandlungen nur benutzt, weil man glaubt, so lange werde nicht geschossen. Und tatsächlich wird der Westen sein Vordringen fortsetzen. Und nachdem Russland hier dermaßen vor aller Weltöffentlichkeit lautstark und kräftig erklärt hat, dass sie eine weitere NATO-Ostausdehnung nicht dulden können, ist klar geworden, dass der Westen, wenn er darauf beharrt, sich tatsächlich auf eine Antwort aus Russland einrichten muss. Denn tatsächlich ist ja die NATO weit über alle, wie soll man sagen, besprochenen Grenzen hinaus tätig geworden und hat sich ausgedehnt und hat ja Polen, Tschechien und andere in die NATO geholt. Und das war einer meiner letzten Jobs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit den drei Außenministern zu sprechen, darunter mit dem sehr sympathischen Polen, Herrn Geremek. Polen gehört eben auch dazu. Diese Art Dinge sind einfach so offen am Tage. Es gibt keine Zeit mehr für weiteres aufschiebendes Gerede und dann im Westen verbunden natürlich mit der Ansicht, Russland dürfe sich so lange nicht bewegen. Die Russen können sehr wohl über Mittelstreckenraketen sprechen, aber inzwischen einmal ihre Grenzen sichern gehen. Das sind so Dinge oder ihre Menschen. In der Ukraine zum Beispiel. Das sind Dinge, mit denen wir zu tun haben. Soll jetzt Russland warten, bis wir die Ukraine so aufgerüstet haben und so viele Truppen der NATO dort stationiert sind? Im Moment sind es 12.000 und das ist schon widerrechtlich. Auch darüber hat Russland gesprochen und hat eingefordert, dass die NATO-Russland-Akte eingehalten wird und die verbietet solche Stationierungen. Ich hatte ja Ihnen beim letzten Mal erzählt, wie wir das regeln im Westen, indem wir ständig hin und her fliegen. Wir fliegen Leute ein, wir holen Leute raus. Aber die Nettoverbleibssumme sind 12.000 Mann am Boden. Und das ist genau das, was verboten ist. Und aus gutem Grunde. Das hat ja Russland nicht unterschrieben und herausverhandelt, damit, wie soll man sagen, wir das nach Belieben übertreten können, so wie wir es gewohnt sind. Wir haben ja zusammen ganze Listen aufgestellt, welche Verträge die USA alle gebrochen haben in den letzten Jahren. Ganz besonders schlimm unter Donald Trump. Das sind die Dinge, mit denen wir reden müssen. Und das heißt im Prinzip, die Verhandlungen wird vermutlich Russland nicht ablehnen, aber es wird ganz klar machen, dass es insgesamt auch notfalls mit Militäreinsatz, weil was anderes offenbar nicht geht. Ne? Das ist dieser berühmte alte Spruch. Die einzige Sprache, die Washington versteht, ist die Sprache der Gewehrläufe. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte, dass die Russen jetzt diese Erfahrung machen müssen. Und für das amerikanische Volk ist die traurige Affäre, dass sie sich jetzt mit der nächststärkeren Großmacht Russland angelegt haben. Und das in Europa, wo die USA nicht besonders stark und ganz ehrlich gesagt auch nicht mehr so sagenhaft beliebt sind.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen heute die Sure 52, Sure Tur, bis zum Vers 40 weiter. In den Versen 32 bis 34 steht Folgendes.
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
Oder befehlt ihnen etwa ihr Verstand dies, nämlich ihr unsinniges Gerede, oder sind sie vielmehr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten? Oder sagen sie etwa, er, Mohammed, hat sich den Koran selbst ausgedacht und behauptet, er käme von Gott? Nein, vielmehr glauben sie aus Frevel und Neid nicht. So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen, wenn sie wahrhaftig sind. Die vorherigen Verse 29 bis 31 handelten von der Art und Weise, wie der Prophet Gottes von seinen Feinden verleumdet wurde. Gott fragt diese Leute daraufhin im Vers 32, ob ihnen etwa der Verstand dieses unsinnige Gerede und die Behauptungen aufzwingt, der Prophet Gottes, der doch logisch zu ihnen redet, sei ein Wahrsager, Dichter oder Besessener. Es reden doch nur Leute, die selbstherrlich und rebellisch gegenüber der Wahrheit sind, wie sie. Anders lässt sich ihr Gerede nicht erklären. Weil ihr nicht an ihn glauben wollt, werft ihr ihm vor, dass er selber etwas ersonnen und dann behauptet habe, Gott hätte es ihm eingegeben. Sollte es tatsächlich so sein, dann tut doch das Gleiche und bringt ein Wort hervor, das seinem Wort ähnelt. Beweist doch, dass seine Behauptung nicht stimmt und beweist, dass andere die gleichen Aussagen wie er beibringen kann. Folgendes lässt sich feststellen. Erstens, Unglaube und Leugnung gehen nicht aus vernünftiger Überlegung hervor, sondern sind Rebellion gegenüber der Wahrheit. Zweitens, die Gegner der Propheten haben diese auf verschiedenste Weise übel verleumdet, damit sie den eigenen Unglauben rechtfertigen und die anderen davon abhalten, dass sie den Gesandten Gottes folgen. Drittens, der Koran ist das eindeutige Wunder des Islams, welches den Beweis dafür liefert, dass er von Gott herabgesandt wurde. Die Leugner sollen doch, wenn sie recht haben, selber ein Buch überbringen, das wie der Koran ist. Hier nun die Verse 35 bis 39 der Sure Tur.
Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ardha bal la yuqinun.
Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer, oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein. Vielmehr sind sie in Wirklichkeit nicht überzeugt. Diese Verse stützen sich auf einen logischen Beweis, welche die Gottsuchenden anführen. Es ist das Argument der Kausalität. Dieses lautet, jedes Ding entsteht als Folge einer Ursache und etwas, was die Folge einer Ursache ist, kann nicht selber die Ursache sein. Einfacher ausgedrückt, jedem Ding und jeder Erscheinung auf der Erde und im All muss eine Ursache vorausgehen. Diese Kette von Ursachen und Folgen lässt sich jedoch nicht unendlich zurückdenken, sondern wir müssen zu Beginn dieser Kette bei einer Ursache angelangen, die nicht mehr Folge einer vorhergehenden Ursache ist. Diese Ursache ist der Ursprung der Schöpfung. Thank you. Kein Mensch behauptet, dass er von selber und ohne Ursache entstanden ist, und ebenso wenig behauptet jemand, dass er sich selber erschaffen habe. Beides sind Annahmen, die der Verstand als unmöglich verwirft, denn der Mensch ist ein Phänomen und jedes Phänomen erfordert eine Ursache. Zudem, wie kann der Mensch, der zuerst gar nicht existiert hat, seine eigene Existenz hervorgerufen haben? Daher liegt es naturmäßig und verstandesgemäß auf der Hand, dass ein Erschaffer da sein muss. Das sahen auch die Götzendiener von Mekka ein und leugneten es nicht. Wir sehen anhand dieser Stelle in der Sure 52: Erstens, der Koran regt mit einigen Fragen die Menschen dazu an, nachzudenken, damit sie zu sich kommen, aufwachen und von ihrer Auflehnung ablassen. Zweitens, wenn der Mensch nach der Wahrheit strebt und sie anerkennen möchte, wird ihn der Verstand zur Wahrheit hinführen. Drittens, der Mensch hat weder sich selber erschaffen, noch ist er der Schöpfer von Himmel und Erde. Viertens, der Mensch erkennt Gott, wenn er über seine Erschaffung und die Erschaffung der Welt nachdenkt. Auf diesem Wege gewinnt er Gewissheit. Zum Schluss wenden wir uns noch den Versen 37 bis 40 der Sure Tur zu.
Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'un fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern deines Herrn, oder sind sie es, die die Oberherrschaft in dieser Welt ausüben? Oder haben sie eine Leiter, auf der sie die Geheimnisse im Himmel abhören können? Dann soll doch ihr Lauscher einen deutlichen Beweis beibringen. Oder hat er, Gott, für sich selbst die Töchter und habt ihr für euch selbst die Söhne bestimmt? Oder verlangst du etwa einen Lohn von ihnen, so dass sie mit Schulden belastet wären? Auch in diesen Versen stellt Gott den Gegnern des Propheten mehrere Fragen. Wenn ihr eingesehen habt, dass ihr weder euch selbst noch die Welt erschaffen habt, so sagt, seid ihr denn die, die Angelegenheiten der Welt vorausplanen? Wurde euch die Verteilung der Nahrung und der Gaben Gottes überlassen? Erwartet ihr, dass Gott denjenigen, den ihr als Propheten auswählt, oder irgendjemanden, der euch gerade gefällt, für diese Aufgabe oder andere soziale Aufgaben bestimmt? Finden diese Leute Zugang zum Himmel, so dass sie etwa über die Vorsehung bezüglich der Angelegenheiten der Welt und der Menschen und über Offenbarungen Gottes zur Rechtleitung der Menschen erfahren, um sich danach richten? Haben Sie einen Beweis für Ihre abergläubischen Ansichten über Gott, zum Beispiel die haltlose Behauptung, die Engel seien Gottes Töchter? Oder verlangt etwa der Prophet von Ihnen einen großen Lohn für seine Botschaft, den Sie nur mit Mühe zahlen können, so dass Sie aus diesem Grunde nicht bereit sind, auf ihn zu hören? Die Antwort auf alle diese Fragen lautet natürlich nein. Die Feinde des Propheten können keinen klaren Beweis zur Untermauerung ihrer Ablehnung vorbringen. Sie suchen nur nach Ausflüchten, um sich nicht zur Wahrheit zu bekennen. Wir können dazu Folgendes sagen. Erstens, sollten Gegner etwas Logisches sagen, so müssen wir bereit sein, es zu akzeptieren und dürfen nicht aus Übereifer rechthaberisch sein. Zweitens, wer Gott Unpassendes zuschreibt, zum Beispiel, dass er Töchter hätte, der schreckt auch nicht vor üblen Verleumdungen gegen die Propheten Gottes zurück. Drittens, wer für die Religion wirbt und die Menschen auf die Wahrheit aufmerksam macht und sie zur Wahrheit herbeiruft, der muss sich wie die Propheten davon enthalten, materiellen Lohn von den anderen dafür zu verlangen. Denn das macht nicht nur die Wirkung des Aufrufes zunichte, sondern wäre auch eine finanzielle Belastung für die anderen. Aber es ist nichts dagegen einzuwenden, Spenden oder Geschenke entgegenzunehmen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die wichtigsten Ereignisse in Israel im Jahr 2021. Weiterhin guten Empfang.
Das israelische Regime erlebte im vergangenen Jahr viele Ereignisse, aber das wichtigste Ereignis war zweifelsohne die Niederlage des früheren israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nach 12 Jahren. Die Menschen in den besetzten Gebieten gingen im März 2021 zum 4. Mal innerhalb von 2 Jahren zur Wahl. Am 23. März fanden in Israel die 4. Parlamentswahlen statt. Das israelische Parlament, die Knesset, hat 120 Sitze. Um einen Premierminister zu ernennen, müssen 61 Delegierte dafür stimmen. Die 4. Wahl in weniger als 2 Jahren folgte auf 3 Wahlen mit ähnlich unklarem Ergebnis. Wenn sich keine Mehrheit für eine Regierungsbildung zusammengefunden hätte, hätte es zu einer beispiellosen 5. Wahl kommen müssen. Denn auch bei dieser Wahl konnte keine der Parteien und Strömungen 61 Sitze im Parlament erringen. Netanyahu wurde erneut mit der Regierungsbildung beauftragt, weil seine Likud-Partei mit 31 Sitzen die stärkste Fraktion im Parlament darstellte. Er konnte aber nur die Zustimmung von nur 52 Abgeordneten bekommen. Nach dem gescheiterten Anlauf von Premier Netanyahu war dann Oppositionsführer Lapid mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die Likud-Partei wurde damit, wie bereits erwähnt, nach 12 Jahren in die Opposition gedrängt. Lapid habe Empfehlungen von 56 Abgeordneten erhalten. Naftali Bennett von der ultrarechten Yamina-Partei, der wie Lapid zuvor das Mandat zur Regierungsbildung erhielt, bekam demnach nur 7 Empfehlungen. Zuvor war es Amtsinhaber Benjamin Netanyahu nicht gelungen, eine regierungsfähige Mehrheit zusammenzubekommen und gab am 13. Juni offiziell auf. Die Sitzung der israelischen Knesset am 13. Juni hatte viel zu sagen. Netanyahu, der seit 2009 israelischer Ministerpräsident war, versuchte am 13. Juni 2021 nach 12 Jahren noch zu bleiben und die Kabinettsbildung von Lapid Bennett zu verhindern. Das Bündnis um den früheren Oppositionsführer Yair Lapid und den Ministerpräsidenten Bennett besteht aus 8 Parteien, vom rechten bis zum linken Spektrum, darunter auch die arabische Ra'am. Netanyahus Anhänger in der Knesset machten Lärm und versuchten damit, den Rücktritt des Chefs der Likud-Partei als Premierminister zu verhindern, bis schließlich der israelische Parlamentspräsident eingriff und den Verweis einer Anzahl von Netanyahu-Anhängern anordnete. Netanyahus Lobbyarbeit, Lärm und Drohungen funktionierten nicht und er wurde schließlich mit traurigem Gesicht gezwungen, das Amt des Premierministers an Naftali Bennett zu übergeben. Netanyahu trat zurück, während Donald Trump in den Vereinigten Staaten nicht mehr die Macht hatte, Netanyahu bei einer etwaigen Wiederwahl zu unterstützen. Und in gewisser Weise kann gesagt werden, dass Joe Bidens Amtsübernahme eine wichtige Rolle bei der Niederlage Netanyahus spielte. Zudem legte Netanyahu den Palästinensern in Gazastreifen einen 12-tägigen Krieg auf und versprach sich davon einen Bonus bei der Wahl, was allerdings missglückte. Gegner von Benjamin Netanyahu haben in Israel mit der Bildung einer Koalition das vorläufige Ende der Ära des Langzeitministerpräsidenten eingeläutet. Mehr als 2 Monate nach der Parlamentswahl hat der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid ein Bündnis von insgesamt 8 Parteien geschmiedet. Bennett mit seiner nationalistischen Partei Yamina hatte sich zuvor am 2. Juni gemeinsam mit der Zukunftspartei Yesh Atid, des bisherigen Oppositionschefs Yair Lapid sowie 6 anderen Parteien auf eine Koalition ohne Netanyahu geeinigt. Im Zuge einer Rotationsvereinbarung soll erst Bennett Ministerpräsident und nach 2 Jahren von Lapid abgelöst werden. Michael Levy von der Zukunftspartei wurde vor dem Votum über die Regierung zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Der wichtige Punkt ist, dass die Einigung der Rivalen Netanyahus auf eine Bildung eines neuen Kabinetts nicht auf politischer Ausrichtung beruhte, sondern nur einen Grund hatte, und zwar die Entfernung von Netanyahu von der Macht. So weigerten sie sich, sich an einem von Netanyahu geführten Koalitionskabinett zu beteiligen, denn schließlich hatten sie ein gemeinsames Anliegen, nämlich Netanyahu von der Macht zu entfernen und sich auf die Bildung eines neuen Kabinetts zu einigen. Netanyahu war seit 2009 israelischer Ministerpräsident. Er hat in den vergangenen 2 Jahren 4 Parlamentswahlen abgehalten, um Premierminister zu bleiben. Und selbst nach der 3. Parlamentswahl im März 2020 bildete er eine Koalition mit Benny Gantz, aber das Kabinett brach innerhalb von 2 Monaten zusammen. Netanjahus offene Bestrebung nach Macht wurde als eine Art politische Demütigung für seine politischen Rivalen innerhalb der israelischen Rechten angesehen. Mitglieder des aus 8 Parteien bestehenden Koalitionskabinetts mit oft widersprüchlichen Ideologien versuchten, den politischen Stillstand in den besetzten Gebieten zu beenden, was voraussetzte, Netanjahu zu stürzen. Die Frage nach Verdrängung Netanjahus von der Macht war den Rivalen so wichtig, dass sogar der Chef der Zukunftspartei, Yesh Atid, Yair Lapid, der vom israelischen Präsidenten mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, zustimmte, dass zuerst Bennett bis 22. September 2023, also für 22 Monate, das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt. Lapid soll dann von September 2023 bis November 2025 das Amt des Premierministers übernehmen. Dagegen protestierten Netanjahu und seine Likud-Partei. Sie sagten, dass Lapid die Möglichkeit gegeben wurde, ein Kabinett zu bilden, nicht Bennett. Daher sollte Lapid zunächst den Posten des Ministerpräsidenten übernehmen, doch Israels Präsident lehnte es ab. Israel war im Jahr 2021 in Bezug auf Sicherheitsereignisse nicht so stabil. In Bezug auf das Coronavirus warfen Gegner Netanjahu Versagen vor, obwohl er Erfolge in dieser Sache erzielen konnte. Dabei schien es noch anfangs, als hätte man nach strengem Lockdown und strikten Maßnahmen das Virus im Griff. Die Netanjahu-Regierung lockerte schnell und umfassend. Die Wirtschaft wurde hochgefahren, die Schulen geöffnet. Zu schnell, wie jetzt sogar Netanjahu eingestehen musste. Und bald wurde fast täglich ein neuer Rekord mit Neuinfektionen aufgestellt. Netanjahus wissenschaftlicher Chefberater Eli Waxman in der Corona-Krise verkündete schließlich, die Pandemie sei außer Kontrolle. Einen weiteren vollständigen Lockdown würde die Wirtschaft jedoch kaum verkraften. Ein Dilemma für Netanjahu, der es deswegen mit einem Lockdown light versuchte und ständig um neue Maßnahmen rang. Ein klarer Kurs war nicht erkennbar. Mal hieß es, Restaurants, Geschäfte, Schwimmbäder, Museen und Strände sollen an den Wochenenden schließen. 2 Tage hieß es dann, man werde vielleicht doch alles offen halten. Die Tourismusbranche litt stark und Geschäftsleute beschwerten sich über Kabinettsarbeit, dass es der Regierung nicht gelungen sei, die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Ein weiteres ernsthaftes Problem, das in der israelischen Gesellschaft verwurzelt war, war jedoch die Entstehung sozialer Risse, insbesondere ethnischer Risse. Die Kluft zwischen arabischen und jüdischen Bürgern in Israel zeigte einen wachsenden Trend. Israelische Siedler riefen wiederholt »Tod den Arabern«. »Tod den Arabern« wurde skandiert, obwohl die gemeinsame arabische Liste Rahm dem neuen israelischen Kabinett zustimmte. Man kann sagen, dass die Todesparole für Araber nicht nur eine ethnische Kluft in der israelischen Gesellschaft war, sondern auch eine politische Kluft, denn das Vertrauensvotum der israelischen Araber führte zur Entmachtung von Benjamin Netanjahu und der Likud-Partei. Tatsächlich glauben die Juden immer noch, dass die Araber in den besetzten Gebieten Bürger zweiter Klasse sind und dass ein unter Beteiligung der arabischen Liste gebildetes Kabinett wenig Legitimität hat. Hätte die Vereinigte Arabische Liste kein Bündnis mit Naftali Bennett und Yair Lapid geschlossen, wäre ein Koalitionskabinett nicht möglich geworden. Netanyahu wäre an der Macht geblieben und Israel hätte eine fünfte Parlamentswahl in Angriff abhalten müssen. Der wichtige Punkt ist, dass diese politische Kluft zeigt, dass es auch Sabotage der Parteien und ihrer Anhänger in den besetzten Gebieten gegen das Koalitionskabinett gibt. Die von Netanyahu geführten Rechte versuchten, das Koalitionskabinett zu spalten und seine Fortsetzung zu verhindern. Während das israelische Regime großen politischen Herausforderungen ausgesetzt war, suchten einige arabische Länder Normalisierung der Beziehungen zu diesem Regime. Dahingehend haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain viele Schritte unternommen, um die Beziehungen zu Israel aufzubauen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett stattete Abu Dhabi einen offiziellen Besuch ab. Er wurde am 12. Dezember nach seiner Ankunft am Flughafen Abu Dhabi vom Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Abdullah bin Zayed empfangen. Bennett traf sich am 13. Dezember auch mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed bin Zayed. Zuvor hatte der israelische Außenminister Yair Lapid im vergangenen Juni die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Bennetts Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten war der erste Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten. Neben wirtschaftlichen Zielen verfolgte diese Reise auch ein wichtiges politisches Ziel, nämlich den Tabubruch der Beziehungen Israels zu den Golfstaaten in Form eines offiziellen Treffens. Neben den Vereinigten Arabischen Emiraten baute Israel auch die Beziehungen zu Bahrain aus. Die israelische Botschaft wurde in Manama und die bahrainische Botschaft in Tel Aviv eröffnet. Der israelische Außenminister Yair Lapid traf am 30. September zum ersten offiziellen Besuch seit dem Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Bahrain in Manama ein. Lapid postete Bilder seiner Ankunft in Bahrain und schrieb dazu auf seiner persönlichen Twitter-Seite: Wir sind in Bahrain eingetroffen. Ich bin sehr stolz darauf, Israel bei seinem ersten offiziellen und historischen Besuch zu vertreten. Das israelische Außenministerium gab bekannt, dass Lapids Besuch auf Einladung seines Amtskollegen aus Bahrain, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, stattfand. Während Israel Beziehungen zu Ländern wie Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zunehmend verbesserte und sogar die geheimen Beziehungen zu Saudi-Arabien stärkte, verschlechterten sich seine Beziehungen zu den Palästinensern und die Feindseligkeiten zwischen den beiden Seiten nahmen zu. Unterdessen hatte Mahmoud Abbas, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, zwei Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister, der am 28. Dezember auch die besetzten Gebiete besuchte und sich mit Benny Gantz traf. Dies war bereits das zweite Treffen von Mahmoud Abbas mit Gantz seit dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung. Das erste Treffen zwischen den beiden Seiten fand Ende August 2021 in Ramallah statt, der erste hochrangige Dialog dieser Art seit fast einem Jahrzehnt. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.